Guter Gott, wir bitten dich jetzt, erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, damit wir auf dein Wort hören und das, was du uns sagst, auch verstehen und umsetzen. Schenke uns die Gnade, Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe zu werden. So segne jetzt uns und die ganze Schöpfung, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Schön, Pater Hubertus. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen.
Es geht mir auch so. Bin ich ganz dankbar.
Und hier unsere Fragen dann für die Zuschauer beantworten können.
Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich hier so draußen bin, dass ich auch gerne mal in ein Kloster gehen würde für eine längere Zeit. Warum haben eigentlich gerade die kontemplativen Orden so viel Zulauf? Wie lässt sich das erklären?
Also zum einen ist es so, dass diese Sehnsucht, die Sie haben, so mal für eine Zeit lang in das Kloster zu gehen, mehr und mehr Menschen heutzutage haben, vor allem auch Leute, die sehr stark im Arbeitsprozess beansprucht sind. Daher haben sehr viele Klöster in unterschiedlichen Ländern auch die Möglichkeit geschaffen, dass Gäste bei ihnen wohnen können und mit ihnen leben können für eine gewisse Zeit. Kloster auf Zeit nennt man das auch. Sie fragen nach den kontemplativen Häusern. Diese Orden lassen weniger Gäste zu, um ihre Atmosphäre der Stille, der Anbetung nicht zu gefährden. Und ich glaube, dass viele junge Menschen heute besonders klar sich entscheiden, entweder ganz oder gar nicht. Weil im Krankenhaus zu arbeiten, in der Lehre, in der Schule zu arbeiten, das kann heute eigentlich jeder. Und viele erleben das so, dass auch Schwestern, die im Krankenhaus zum Beispiel arbeiten, kaum Zeit für das geistliche Leben haben. Das heißt, junge Leute, die es heute ganz ernst meinen, suchen Orte auf, Klöster auf, wo sie wirklich viel Zeit auch fürs Gebet, die Bibellese und vieles andere auch haben.
Das ist also kein Zeichen von Egoismus?
Nein, das glaube ich gar nicht. Im Gegenteil. Es ist ein Zeichen, dass sie ganz ihr Leben mit Christus hingeben wollen und leben wollen.
Vielleicht nach und haben Sie Zucker mitgebracht? Zucker. Sonst sind wir aufgeschmissen. So, aber Post habe ich wieder mitgebracht. Jede Menge Zuschauerpost. Und dann möchte ich gleich mit einer Reaktion auf eine unserer Sendungen anfangen. Mhm. Ganz netter Brief. Liebe EWTN-Fernsehmacher, hallo Pater Hubertus und Christina. Ihre Sendung gefällt mir immer ausgesprochen gut. Besonders die Sendung zur Abtreibung hat mich tief bewegt und nachdenklich gestimmt. Eine Frage, die ich im Anschluss daran gerne stellen möchte. Kommt denn auch so ein unschuldiges, abgetriebenes Kind in den Himmel ganz automatisch oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
Also es freut mich, dass die Zuschauerin auch unser Gespräch gut gefunden hat, dass es für sie nützlich und dienlich war. Ich habe auch ähnliche Anrufe bekommen. Diese Frage des Automatismus können wir nicht beantworten. Es kommt sicher niemand automatisch in den Himmel, sondern der einzige Schlüssel in den Himmel ist das Opfer Jesu Christi am Kreuz und seine Auferstehung. Und aus dieser Gnade heraus kommen Menschen in den Himmel. Wir dürfen vertrauen, dass auch ein abgetriebenes Kind oder auch ein Kind, was im Mutterleib aus anderen Gründen gestorben ist und gar nicht auf die Welt gekommen ist, diese Gnade auch annehmen. Ich würde aber immer vorschlagen, ganz besonders die Kinder auch als eigene Kinder anzunehmen, auch zu sagen, das ist mein Kind, Namen zu geben, auch die Heilige Messe dafür zu feiern.
Ich habe hier noch eine Zuschauerfrage, diesmal wieder aus Österreich. Es wird immer geraten, die Bibel zu lesen. Ich vergesse immer gleich alles. Macht es denn überhaupt Sinn, die Heilige Schrift zu lesen?
Also da kann ich eine eigene Erfahrung erzählen und eine kleine Geschichte. Die eigene Erfahrung ist die, dass ich zum Beispiel jeden Abend immer als letztes aus der Heiligen Schrift lese. Und zwar häufig die Texte des nächsten Tages, die in der Heiligen Messe da sind. Aber man kann auch fortlaufend, Lectio Divina nennt man das, lesen. Das heißt, man liest ein oder zwei Kapitel eines Buches fortlaufend.
Ist es so, dass man sogar, wenn man noch nie die Heilige Schrift gelesen hat, zunächst chronologisch lesen muss? Also einmal die ganze Bibel im Gesamtkontext, weil man ja einzelne Stellen nicht rausgreifen sollte.
Also ich schlage immer vor, dass es gut ist, mit dem Neuen Testament zu beginnen, vielleicht mit dem Lukas-Evangelium, ja, aber dann die Evangelien überhaupt und dann die Briefe. Und wenn jemand sich dann längere Zeit damit beschäftigt hat, dann auch das ganze Alte Testament, aber erst als zweiten Schritt würde ich das vorschlagen. Die Zuschauerin fragt in ihrer Frage, ob es überhaupt Sinn macht, wenn sie liest, so wie ich es verstanden habe, und sich es nicht merken kann. Mhm. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte eines Wüstenvaters. Zu einem Wüstenvater kommt einmal ein Schüler und sagt, also lieber Wüstenvater, du hast mir empfohlen, die Heilige Schrift zu lesen, aber es nützt eigentlich gar nichts, weil ich kann mir gar nichts merken. Und ich möchte das nicht mehr. Und dann sagt er, doch, tu es weiterhin. Und wenige Tage später kommt er und sagt, nee, das hat eigentlich keinen Sinn. Ich vergesse immer wieder alles. Was soll ich da bloß tun? Und der Wüstenvater sagt dann, geh in die Hütte, da steht ein Krug ganz oben auf dem Regal, hol den mal. Und er holt ihn und dann sagt er, schau mal hinein, was ist da drin? Da sagt er, ja, der ist staubig und schmuddelig, aber sonst ist nichts drin. Gut, geh an den Brunnen und fülle Wasser hinein. Er tut es, kommt wieder zurück, der Wüstenvater sagt, schütte es aus und geh wieder an den Brunnen und fülle nochmal neu. Und so macht er das ein paar Mal, auffüllen und dann ausschütten. Und als es dann einige Male geschehen ist, sagt der Wüstenvater, jetzt schau mal wie rein, wie es jetzt aussieht. Und das sagt er, ja, es ist immer noch leer. Ja, aber wie sieht's aus? Ja, jetzt ist es ganz rein und sauber. Das heißt, und darum lese ich zum Beispiel auch abends immer als letztes aus der Heiligen Schrift, dass dieses Wort Gottes, wenn wir es lesen, es gleichsam als Reinigung auch unseres Geistes und unserer Seele verstehen können. Und ich denke, dass ja sehr viele Menschen visuell auch den ganzen Tag über, aber auch geistig beansprucht sind und dass das so ein heilendes, reinigendes Element hat und das Wort Gottes ja auch immer die Gegenwart Gottes bezeichnet. Das heißt, wenn wir aus der Heiligen Schrift lesen, und das empfehle ich in der Tat täglich, dass dann Christus auch in seinem Wort gegenwärtig ist.
Wie ist es denn, das ist ja so eine landläufige Sitte, wenn jemand sich so ein Zitat aus der Bibel so rauszieht, so zum Beispiel macht euch die Welt untertan oder werdet zu Menschenfängern. Ist das möglich? Soll man das so? Kann man das so tun?
Also man kann natürlich mit Zitaten, das erleben wir ja bei allen Zitaten, die wir auch in den Zeitungen oft lesen, sehr verstellen. Sie können also mit einem Zitat auch aus der Heiligen Schrift, das ist sehr beliebt, dieses Zitat, auch sagen, dass es keinen Gott gibt, weil in der Heiligen Schrift steht, es gibt keinen Gott, Komma, sagt der Narr. Und wenn Sie dieses Komma weglassen und sagen, es gibt keinen Gott, steht in der Bibel. Das stimmt, steht in der Bibel, aber in dem Zusammenhang. Das heißt, wir können nicht Steinbrucharbeit machen, indem wir einzelne Sätze herausnehmen und die so zusammenfügen, wie sie uns passen. Also die Bibel als Unterlegung meiner Ideen verstehen, sondern herantreten, vorher zu beten, Herr, zeige mir durch deinen Heiligen Geist, was du mir heute durch dieses Wort sagen willst. Und dann auch zu verstehen, was Gott mir sagen will und ich nicht einfach etwas herausnehme. So gibt es auch eine gängige Praxis zum Beispiel, wo Menschen Gott bitten, in einer Frage Antwort zu geben und dann spontan die Heilige Schrift aufschlagen und dann ein Wort, einen Satz nehmen als Antwort für ihre Frage.
Das ist interessant, das ist wundersam, aber toll, ja. Wie ist das mit Kindern? Soll man mit Kindern die Bibel lesen? Oder soll man eine Kinderbibel zur Hand nehmen? Und wie soll man dann lesen?
Also es kommt natürlich darauf an, wie alt die Kinder sind. Da gibt es sehr schöne Kinderbibeln mit Bildern auch. Es gibt mittlerweile auch Verfilmungen darüber. Ich empfehle ruhig, den Originaltext zu lesen, weil der Originaltext ist das Wort Gottes. Und das dann aber auch den Kindern herunterzubrechen, sagen wir mal, je nach Altersstufe, und es immer zu vermeiden, dass es Geschichten sind. Also ich erinnere mich, ein Katechet erzählte mir mal, er hat über lange Zeit Erstkommunion-Katechese gemacht Und er hatte noch eine Katechese frei und wusste nicht recht, was er machen sollte und ließ dann ein Video über das Leben Jesu spielen. Und nachher kam eines der Kinder und sagt, ach, die Geschichten, die sie uns immer erzählt haben, die sind richtig echt. Also dieser Film hat dem Kind erst vermittelt, dass die Geschichten, die vermeintlichen, echt sein könnten. Ja. Und es ist wichtig, glaube ich, aus diesen Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, die Kinder entdecken zu lassen, dass sie auch diese Erfahrung mit diesem Jesus heute machen können. Dass es nicht also Rotkäppchen, Harry Potter, Jesus, sondern dass eben Jesus gestern, heute und morgen immer der gleiche ist und auch für mich erfahrbar, also für das Kind auch erfahrbar ist.
Also dass diese Geschichten auch immer ein Stück Wirklichkeit beinhalten.
Ja, dass es wirklich ist und dass es auch dem Kind heute Christus begegnen kann, dass diese Person begegnbar ist im Gebet. Wir hatten das ja schon mal auch mit dem Gebet, dass Kinder dahin geführt werden sollen.
Ja, jetzt haben wir eine Frage von Paul, der ist 11 und möchte von Ihnen wissen, warum behaupteten die Römer früher, dass die Christen ihre Kinder schlachten und ihr Fleisch und Blut essen? So habe ich das nämlich im Religionsunterricht gehört. In meinem Reli-Buch steht, sie verbanden sich demnach nicht durch eine heilige Handlung, sondern durch widernatürliche Mahlzeiten.
Es wurde den Christen natürlich immer wieder irgendwas vorgeworfen. Es war schon so, als Jesus gesagt hat, nehmt, trinkt mein Fleisch und mein Blut. Da waren ja schon die Menschen angewidert. Sie verließen Jesus und er fragt dann die Jünger, wollt ihr auch mich verlassen? Und Petrus sagt dann, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das heißt, dieser Ausspruch Jesu, mein Blut und mein Leib, war schon zu seiner Zeit eine unbeschreibliche Herausforderung. Dadurch, dass die Christen dann verfolgt wurden, haben sie die Eucharistiefeier, das Abendmahl, versteckt in Häusern gefeiert. Und da wurde dann immer gemunkelt, da machen die was mit Menschenblut. Und daher kommt sehr häufig in dieser Zeit dieser Vorwurf des Menschenopfers.
Jetzt haben wir noch eine Frage zur Beichte. Was passiert bei der Beichte und welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, um eine gute Beichte erwarten zu dürfen, möchte eine Zuschauerin wissen.
Also ich sage immer, dass zu einer guten Beichte das Wichtigste oder ein wichtiger Teil die Vorbereitung ist. Das heißt, dieses Wissen, was geschieht mir da? In der Heiligen Beichte begegnen wir ja in dem geweihten Priester Christus, der die Sünden vergibt, der heilt und der Frieden stiftet. Das heißt, wenn ich mich auf die Beichte vorbereite, dann bereite ich mich vor, dass ich Christus begegne. Und da finde ich sehr gut, eine Hilfe ist, dass man zuerst einmal überlegt, für was kann ich Gott alles danken? Also zuerst schauen, wie sehr hat mich Gott beschenkt? Und dann im Zweiten, wie bin ich damit umgegangen? Und dann bin ich verpflichtet, all diese Dinge, die ich weiß, vor Gott zu tragen, dass er sie gleichsam mir wegnehmen kann und sie wandelt und heilt, so dass wir könnten es an einem Bild sagen, wenn wir eine weiße Schneefläche an einem Berg haben und so Skifahrer herunterfahren, dann sind ja manchmal solche Kurven und wenn da auch Schmutz drin ist, wird es dann dreckig. Und wir können sagen, mit dem Blut Christi am Kreuz wird diese weiße Fläche wieder ganz rein gewaschen. Also das Blut Jesu wäscht unsere Sünden rein, wenn wir es ihm anvertrauen. Wenn wir es aber für uns behalten, kann er nichts tun. Das heißt, die Beichte ist dann, die Lossprechung ist dann möglich, wenn der Pönitent all das, was er sagen soll, auch sagt, bereut und bemüht ist, das zu verbessern.
Aber jetzt fragt diese Zuschauerin, ob sie vorher allen anderen, denen sie nicht verzeihen möchte oder über die sie sich geärgert hat, auch verzeihen muss. Bevor sie erwarten darf, dass ihr verziehen wird.
Das ist das Ziel. Also die Beichte kann helfen, die Kraft zu haben, dann zu verzeihen. Wenn jemand aber sagt, ich hasse den und ich möchte dem nicht verzeihen, dann kann die Beichte, ist die ungültig. Weil wenn jemand nicht bereit ist, sag mal, mit der Gnade Gottes diesen Schritt zu tun, dann stellt er sich diesem Liebesfluss entgegen.
Das ist einleuchtend, ja.
Also das ist sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir häufig auch bei Beichten es erleben, dass Leute die 10 Gebote oder sonst etwas sagen, aber irgendeinen Hass oder ein Nichtverzeihen im Herzen tragen und das nicht Gott anvertrauen. Mhm. Und dadurch ja, selber sich hindern, am Heilsweg weiterzugehen auch. Und dann, wenn ich das auch noch zur Beichte sagen kann, finde ich sehr wichtig, dass man sich immer einen Vorsatz nimmt, der kurz und überschaubar ist. Also wenn jemand sagt zum Beispiel, ich bin sehr faul und ich nehme mir jetzt vor, ich möchte ab morgen besser werden oder ich möchte ab morgen mein ganzes Haus aufräumen. Das gelingt uns ja nicht. Das bei allen Vorsätzen an Silvester zum Beispiel merken wir ja auch, dass das meistens nicht gelingt. Dann empfehle ich immer, nehmen Sie sich doch vor, eine Schublade von dieser Kommode bis zum nächsten Mal, weil das kann man überprüfen und dann kann man Gott bitten auch um die Kraft. Das sind ja äußere Dinge, die ich jetzt benannt habe, aber auch beim Inneren etwas Überschaubares, Überprüfbares vorzunehmen als Ziel, Christus oder den Heiligen Geist zu bitten, hilf mir, dass ich das wirke. Und so stellen wir dann fest bei Beichten, dass sich auch in meinem geistlichen Leben etwas entfaltet. Manche Menschen sagen, ja, wissen Sie, ich beichte das jetzt schon seit 20 Jahren, da passiert gar nichts. Das kann auch sein, aber meistens ist es auch so, dass wir es nicht wirklich angehen.
Hm. Was ist eigentlich, wenn ich beichte, aber es irgendein Vergehen gibt, irgendeine Sünde, die ich aber nicht so recht beichten mag? Also das verkneife ich mir dann immer.
Ja, also derjenige, der sich Sünden verkneift und sie nicht sagt, dann ist die Beichte ungültig.
Die gesamte Beichte?
Ja.
Wir haben noch eine Zuschauerfrage.
Wenn jemand was vergisst, das ist überhaupt gar keine Frage, weil der Priester schließt ja alle. Wir wissen ja, wenn wir auch sagen wir mal, die Osterbeichte machen oder so, dann können wir ja nicht alle unsere Sünden benennen, wissen wir ja gar nicht mehr. Dann werden die, und das sagt ja der Pönitent auch, mit eingeschlossen. Mhm. Aber wissentlich etwas auszuschließen, schließt auch die Sündenvergebung aus.
Gibt es so etwas wie eine Vorsehung Gottes, auch für mich, möchte eine Zuschauerin wissen, und wie erfahre ich dies, kann ich mich darauf vorbereiten? Kann man das? Gibt es so etwas wie eine Vorsehung auch für mein Leben?
Also ich weiß nicht, was die Zuschauerin meint, sich damit darauf vorzubereiten. Wir kennen die Vorsehung Gottes natürlich. Gott kennt dadurch, dass er keine Zeit in sich hat, weiß er, wie der Ablauf der Dinge ist. Aber es ist nicht so, dass Gott einen bestimmten Plan hat und dann die Figuren dahinsetzt und das so schiebt und so schiebt und so schiebt. Weil wenn dem so wäre, wäre unser freier Wille weg.
Ja.
Das heißt, Gott ist in seiner Vorsehung so großartig, dass er weiß, wie das Ende, sage ich jetzt mal, aussieht. Aber er bietet uns Menschen an, zu jeder Entscheidung, die wir getroffen haben, die bestmöglichste Möglichkeit. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, dann wieder dazu die beste Möglichkeit. Und ich sage es manchmal so, wenn jemand im Alkoholrausch an einem Baum fährt und stirbt, dann kann man nicht sagen, das ist der Wille Gottes, sondern das ist eigentlich das Unrecht, das wir tun. Oder wenn wir sündigen, dann ist es ja auch so, man könnte es an einer Eisenbahnschiene vergleichen. Zuerst denkt man, es ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Und dann geht das immer weiter weg und wir trennen uns immer mehr vom Heil und auch von der Gemeinschaft der Kirche und von Gott. Und dann ist die Beichte, wenn wir dann alles loslösen, wie eine Weiche, die das wieder neu zusammenfügt. Aber wir denken sehr häufig, gerade so am Anfang, ach, das bisschen ist doch nicht so schlimm oder dieses macht es auch nicht und das habe ich jetzt schon mal gemacht, dann kann ich es noch mal ein bisschen mehr machen. Und so entfernen wir uns immer weiter von Gott.
Das heißt, wir bestimmen die Bahn, in der wir laufen, schon selber. Aber wenn wir uns öffnen und auf die Stimme Gottes lauschen, dann wechseln wir vielleicht die Bahn oder wir laufen anders.
Ja, ich glaube, wenn wir wirklich diese Frage in uns haben, Vater, was willst du, dass ich tue? Jesus sagt einmal, die meine Speise ist, das den Willen des Vaters zu tun. Also, oder wenn wir auch sagen, dein Wille geschehe, dann, und das im Ernst im Vater unser meinen, dann lassen wir zu, dass der Wille Gottes uns dahin führt, wo es wirklich für uns am besten ist. Das heißt nicht Hängematte und Whirlpool, sondern das heißt, wo es für uns am besten ist, das Heil zu erlangen und ins ewige Leben zu kommen.
Viele Menschen, die an Gott glauben, spüren ja, was Gott von ihnen will. Aber es gibt auch Menschen, die hören die Stimme Gottes, richtig mit einem Weisungsauftrag, der sehr klar definiert ist.
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Charismen da. Mein Neffe zum Beispiel, der sagt mir, wenn er so Fragen hat, dann denkt der drüber nach, was könnte Jesus ihm sagen. Und das, was er dann innerlich empfindet, das glaubt er, dass es ein Wort Gottes ist. Und es geht bis dahin, dass Menschen tatsächlich die Stimme Gottes hören oder auch ihn sehen. Wir haben verschiedene Visionen von Sehern und Seherinnen, vornehmlich Seherinnen, aber auch Pater Pio oder andere, haben wirklich mit Gott die Stimme gehört. Die meisten Menschen hören sie nicht, in dem Sinne, dass sie jetzt akustisch ein Wort hören, aber derjenige, der im Gebet wirklich sich einübt, auf Gott zu vertrauen, der nimmt innerlich wahr und der auch sein Gewissen bildet, innerlich wahr, was wäre gut oder recht und spürt es im Nachhinein ja oft auch als Bestätigung, dass es gut war.
Pater Hubertus, wenn man diese Stimme Gottes nicht direkt hört, hat man dann etwas falsch gemacht?
Also ich glaube, dass es das Normale ist, dass man die Stimme Gottes nicht hört. Wir können uns vorstellen, wie lerne ich jemanden kennen oder wie versuche ich meinen Mann, meine Frau zu verstehen? Und da sind wir ja dann, wenn je mehr wir uns kennen, oftmals nonverbal, viel besser als im verbalen Bereich. Das heißt, Menschen, die sagen wir mal, bewusst im Gebet versuchen, auf Gott zu hören, ganz aktuell fragen, Herr, was willst du mir heute sagen? Was sagst du mir durch die Begegnung, die ich hatte? Was sagst du mir durch dieses Erlebnis? Was willst du mir heute an Menschen schicken, die mir etwas lernen? Und wenn ich so in die Welt hineingehe, dann kann mir jeder Bruder, jede Schwester, jeder Mensch in der Straßenbahn oder auf dem Auto Dinge sagen. Und dann höre ich plötzlich und lerne und verstehe Dinge, die mir nicht jetzt durch eine höhere Stimme von Gott eingegeben sind, die mir aber Christus durch den anderen sagt. Ja. Und so ist es auch im Gebet. Wir hatten es ja mal auch von der eucharistischen Anbetung oder wenn jemand zu Hause sitzt und betet oder in der Heiligen Schrift liest, wie wir es vorher sagten, können wir immer mehr Gott besser verstehen, was er uns sagt, auch heute.
Es ist ja auch durchaus denkbar, dass Gott eine Aufgabe für mich hat und sie mir sagen lässt durch jemand anders, die ich gar nicht so toll finde, die also so meinen Plan sozusagen durchkreuzt, den ich mir so schön gemacht habe. Da habe ich kürzlich eine Geschichte gelesen von einem jungen Priester, der wollte gar nicht Priester werden. Der war zwar sehr, sehr gläubig, aber hatte eigentlich vor und hatte Gott darum gebeten, ihm eine katholische Frau zu finden oder finden zu helfen. Und dann hat er jemanden getroffen, er wusste genau, diese Person wird ihm jetzt mitteilen, was Gott vorhat. Und dann hat diese Person ihm erzählt, werde Priester. Und er war erst ganz enttäuscht.
Mhm. Das gibt es natürlich immer wieder, solche Erfahrungen, dass wir durch andere ein Wort bekommen, was aus unseren Plänen uns herausreißt. Und vielleicht kann ich das jetzt noch im Gehen erzählen. Es ist so, dass mir mal ein Pater erzählte, dass er immer Gott dankbar ist, dass er seine Bitten ihm nicht immer erfüllt habe, denn Gott macht es häufig sehr viel besser, als er um diese Sachen gebeten hat.